Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Zu Sport und Periode wurde gerade in den letzten Jahren sehr viel geforscht. Und was sich da alles getan hat, das müssen wir natürlich besprechen. Hier bei der vierten Spezialfolge von Ne Dosis Wissen zum Thema Bewegung. Guten Morgen. Für diese Spezialfolge habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich auf dem Gebiet wunderbar auskennt, und zwar Elisabeth Maria Kirschbaum vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig. Sie ist Sportwissenschaftlerin und promoviert genau zu diesem Thema. Sport und Zyklus, Sport und Periode, Hormone, das ist alles genau ihr Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch noch mal viel mehr über das Thema gelernt, als ich dachte. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Ihr hört die Folge am 22. Mai 2026. Und jetzt wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Ich darf heute also bei der Dosis Wissen begrüßen Elisabeth Maria Kirschbaum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben eine sehr weite Schalte dieses Mal, und zwar, Sie sind gerade in Brisbane in Australien.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, wir müssen dann ein ganz großes Danke natürlich sagen, dass Sie sich von so weit weg die Zeit nehmen. Sie sind, glaube ich, gerade auf einem Kongress unterwegs als Sportwissenschaftlerin und eben auch Expertin im Bereich, ja, Sport und Frauen. Ich glaube, der Kongress dreht sich auch gerade genau um dieses Thema, ne? Das steht im Fokus.
Genau, also der Kongress heißt Women in Sport und ist vom Australian Institute of Sport organisiert. Und ist wahnsinnig inspirierend, hier die ganzen tollen Forscherinnen und Forscher zu hören, neueste Forschungsergebnisse zu bekommen und sich da auszutauschen, wo die Welt der Wissenschaft gerade steht.
Wir hatten im Vorfeld jetzt schon kurz gesprochen. Sie sind eigentlich angestellt oder sind Mitarbeiterin am Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, dort also Ihr Schwerpunkt. Aber jetzt haben Sie auch schon gesagt, quasi internationale Zusammenarbeit, das geht auch auf nationaler Ebene. Sie geben in Berlin an der Humboldt-Universität im Mai, also wenn diese Folge dann auch ausgestrahlt wird, wir nehmen sie jetzt gerade ein bisschen früher auf, ein spezielles, ja, Blog-Seminar, wenn ich das richtig verstanden habe. Da geht es auch genau darum, dass die Studierenden mit Ihnen zusammen richtiggehend ein Studiendesign entwerfen, wenn ich das korrekt gelesen habe.
Genau. Und zwar ist es eine ganz tolle Möglichkeit. Das nennt sich X-Student Research Group und wird von der Berlin University Alliance gefördert. Und da haben eben ja junge WissenschaftlerInnen die Möglichkeit, Seminare zu geben, wo eben auch die Studierenden das forschende Lernen mitbekommen sollen. Und ein großes Anliegen ist mir eben, dass wir diesen Menstruationszyklus und generell die Arbeit mit Menstruationszyklus da auch ja näher beleuchten, weil das bisher so unsere Erfahrung in den sportwissenschaftlichen Studiengängen eigentlich kein Thema ist. Und wir aber merken, dass es immer mehr in Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber dann, vor allem eben, wenn wir von Studierenden Anfragen für Abschlussarbeiten bekommen, ja oftmals gedacht wird, okay, das geht relativ einfach, aber wenn wir das einfach wissenschaftlich sauber machen wollen und darum geht es hauptsächlich, dass wir evidenzbasiert arbeiten, ist es doch ein bisschen aufwendiger, als einfach nur Tagebuch zu führen.
Ja, da haben Sie es jetzt gerade schon angesprochen. Auch ich habe im Vorfeld recherchiert oder wir im Team haben geguckt. Ich selber bin auch drüber gestolpert. Ich glaube, vor 4 Jahren wollte ich das Thema mal in der Apothekenumschau, die ja auch zu uns gehört, größer behandeln und stellte fest, Mist, also wie gesagt, das ist inzwischen 4 oder 5 Jahre her. Ich kriege da nur so einen kurzen Absatz zusammen, nämlich so viel weiß man noch nicht drüber. Und da ist es mir schon sehr, ja, aufgestoßen schon fast. Die Hälfte der Menschheit menstruiert. Ich gehöre jetzt auch dazu. Ich gehe mal davon aus, Sie auch. Und wir wissen extrem wenig oder wussten bis vor wenigen Jahren noch extrem wenig über, wie beeinflusst dieser
schwankende Hormonhaushalt, dieser Zyklus, in dem sich so viele Menschen befinden, den Sport. Warum ist das so? Und wieso hat sich das jetzt auch ein bisschen verschoben, was ja gut ist?
Ich glaube, da könnte man weit sogar vor Christus ausholen, tatsächlich, wenn man ehrlich ist. ja, und zwar ist es historisch gesehen einfach so, dass Menstruation natürlich mit einem Tabuthema, mit was Negativem verbunden ist. Das hat Ursprünge tatsächlich auch in der Bibel, also knapp 500 vor Christus. Also wenn man sich überlegt, das sind 2.500 Jahre inzwischen, in denen das irgendwie das mit Schlechtem verbunden wurde. Und dementsprechend natürlich auch ganz viel Unsicherheiten und ganz viel Negativen. Und wenn man sich überlegt, dass unsere Gesellschaft ja doch auch sehr patriarchal geprägt ist, überwiegend die Forschung bisher von Männern für Männer basierend auf Männern gemacht wurde, haben wir dann natürlich eine riesen Gender-Data-Gap. Und das nicht nur in der Sportwissenschaft, sondern in ganz vielen Bereichen. Also ich glaube, den ersten Crash-Test-Dummy, der ist tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren erst entwickelt worden. Also da sehen wir, was für riesen Wissenslücken wir eigentlich generell haben. Und dass sich das natürlich in der Sportwissenschaft in einer gewissen Weise repliziert, das ist ja in einer gewissen Form dann eigentlich auch nur selbstverständlich. Und ich glaube, da gab es interessante Studien, die sich da mal tatsächlich so diese größten Journals angeschaut haben und gesagt haben, okay, wie schauen sie die Studienpopulationen aus? Und das war von 2016 bis 2020. Und ja, die haben eben rausgefunden, dass gerade mal 6% der Studien ausschließlich an Frauen gemacht wurden. Mhm. Und 5-mal so viele dann ausschließlich an Männern. Der Großteil dann eben gemischte Kohorten, aber da eben keine geschlechtsspezifischen Unterschiede analysiert wurden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns in der Sportwissenschaft, aber natürlich auch in der weiteren Gesellschaft, dass wir eben dann sagen, okay, wir haben Empfehlungen, die meistens für Männer sind. Und ja, adaptieren die dann so ein bisschen für Frauen. So ein klassisches Beispiel aus der Industrie ist irgendwie dann so shrinkelt und pinkelt und dann passt das schon ungefähr. Aber dass dann Frauen ja grundauf in manchen Sachen zumindest doch verschieden sind als Männer, das wird einfach, muss man eigentlich nahezu sagen, ignoriert. Und das Thema hat tatsächlich an Fahrt gewonnen. Zum einen deswegen, dass wir sehen, dass bei den Olympischen Spielen der Neuzeit inzwischen das Teilnehmerfeld, Paris waren die ersten Spiele, wo wir gleich viele Frauen wie Männer am Start hatten, was eine wahnsinnig tolle Entwicklung ist. Und zudem haben wir aber auch mehr Athletinnen, die öffentlich ja auch über so Themen wie den Menstruationszyklus sprechen. Also wir hatten jetzt bei den Olympischen Winterspielen, wo eine Dorothea Wira drüber spricht, eine Amber Glenn, aber auch Agnes Reisch, die deutsche Skispringerin. Was natürlich dann auch gewisse Themen im Diskurs und auch für die Wissenschaft setzt, was wahnsinnig toll ist.
Ja, das fand ich besonders spannend jetzt, dass Sie es ansprechen. Ich hatte mir das im Vorfeld auch nochmal genauer angeguckt. Ich glaube, Frau Reisch hatte sogar gesagt, dass da ging es um die Phase direkt vor der Periode, also nicht um die Periode per se, sondern in dieser Zyklusphase. Da sprach sie auch gar nicht über die Leistung, das fand ich sehr spannend, sondern es ging um die mentale Einstellung. Es ging, glaube ich, um ihre Angst. Und sie sagte, ich erzähle es jetzt mal für alle, die das nicht ganz so präsent haben oder nicht mehr so präsent haben. Sie hat, glaube ich, den 3. Übungssprung ausgelassen, den die Athletinnen zur Verfügung haben, also Skispringerin. Sie durfte 3-mal springen und sie hat beim 3. Sprung gesagt, das mache ich nicht. Ich bin einfach zu ängstlich in dieser Phase. Es bringt mir nichts mehr, nochmal zu springen. Warum sollte ich das tun? Aber das war, das habe ich auch weiter verfolgt. Sie hat eine Amber Glenn erwähnt, hat ihren Sprung im Eiskunstlauf verpasst. Dorothea Wira im Biathlon hat sozusagen ihre, wie sie dann sagte, Bestleistung so nicht abrufen können. Sie blieb quasi unter dem, was sie erwartet hatte. Das gab aber unschönen, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, Gegenwind auch in den sozialen Medien und ja, nicht in den Medien offiziell, das hat sich niemand getraut, aber in den sozialen Medien war das da schon unschön, was dann passierte.
Absolut. Und das ist eigentlich erschreckend zu sehen. Und was ich besonders erschreckend fand in den Kommentarspalten, dass es nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur Männer waren, wo man ja eher auch von der Wissenschaft her auch ein bisschen weiß, dass man halt klar als Mann selber nicht menstruiert, dementsprechend die eigenen Erfahrungen nicht hat, sondern dass auch teilweise viele Frauen waren, die so negativ waren. Und das fand ich tatsächlich super erschreckend, anstatt dass wir da irgendwie gegenseitig empowernd sind und uns unterstützen, dass dann wirklich so, wir mussten da auch durch, so stell dich nicht so an, das ist krass. Also das ist wirklich schockierend zu sehen, ja.
Umso wichtiger, dass wir jetzt noch mehr in die Forschung kommen und da würde ich jetzt so ein bisschen den Bogen wieder zurückspannen. Sie hatten ganz am Anfang schon erwähnt, im Seminar geht es auch darum, das ist ein bisschen mehr als Tagebuch führen. Ja, es ist einfach nicht nur in Anführungsstrichen, ja, schreibt das halt mal auf, wie ist es so? Das habe ich nämlich ähnlich gefunden bei der Uni Twente, da gab es ein kleines Essay drüber und da hieß es vor allen Dingen, ja, wir haben so wahnsinnig viele Tracking-Apps und immer noch gibt es da keinen vernünftigen Goldstandard, wie wir eigentlich tracken? Also wie tracken wir die Periode, wie tracken wir die Symptome und so weiter und so fort? Warum, was macht es so schwer?
Ich glaube, was ein Thema ist tatsächlich, ist diese große Intraindividualität, also die Unterschiede zwischen den Frauen, dass wir ganz verschiedene hormonelle Profile haben. Also wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Mädchen vor der Pubertät, die noch nicht menstruieren, also die diesen Menstruationszyklus noch nicht haben. Dann haben wir während der Phase, in der Frauen menstruieren, also ungefähr so in Deutschland liegt das mittlere Menarchealter bei 12,8 Jahren. In der Normalbevölkerung, im Sport sind wir knapp ein Jahr dahinter. Da ab dem Zeitpunkt menstruieren Frauen für knapp 40 Jahre bis zur Menopause, also so in etwa an die 50 Jahre. Und dann setzt die Menopause ein. Das heißt, wir haben allein schon mal da Frauen, die präpubertär sind oder Mädchen in dem Fall. Wir haben dann eben Frauen, Mädchen, die menstruieren. Und zuletzt haben wir dann natürlich auch Frauen in der Menopause. Und selbst innerhalb der Gruppe, die eigentlich menstruieren sollte, haben wir große Unterschiede. Wir haben zum einen einen großen Anteil, die hormonell verhüten und von dem her kein hormonelles Profil haben. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Frauen, die schwanger sind oder stillen. Auch das sind natürlich Riesenprobleme. Und im Sport haben wir noch ein weiteres großes Problem. Eigentlich sollten die normal menstruieren, aber haben aufgrund von Zyklusstörungen keine hormonellen Profile. Und das Ganze macht es dann natürlich schwieriger, wenn man dann beim Zyklusmonitoring rein irgendwie Blutungsmuster anschaut, weil wir dann auch nochmal so Formen von subtilen Zyklusstörungen haben. Also wir zum Beispiel keinen Eisprung sehen oder eine zu kurze Lutealphase, die man dann wieder nur mit einer genaueren Diagnostik erfassen kann. Und von der Wissenschaft her haben wir inzwischen eigentlich einen relativ guten Goldstandard, was das angeht. Auf der einen Seite ist natürlich Ultraschall, dieses serielle Follikel-Screening, auf alle Fälle so die beste Methode. Aber das ist natürlich unfassbar aufwendig, sodass man sich eigentlich im Konsensus darauf geeinigt hat, dass es so quasi eine, ja, man sagt nur eine Three-Step-Method gibt. Und das ist zum einen eben dieses kalenderbasierte, also reinen Fragebogen auszufüllen. Wann menstruierst du? Hast du heute deine Blutung? Ja, nein. Und dann einfach die Tage quasi in Anführungszeichen zu zählen, bis die nächste Blutung einzusetzt. Das ist Step 1. Das Ganze wird dann kombiniert mit Ovulationstests oder LH-Tests, die dann eben im Urin den in Anführungszeichen Eisprung messen, beziehungsweise diesen LH-Anstieg, der dann den Eisprung auslöst. Das ist so der Step 2, wo wir schon mal verifizieren können, findet ein Eisprung statt oder nicht. Auch da, nicht jeder LH-Anstieg ist automatisch ein Eisprung, aber in der Regel schon, das ist relativ zuverlässig. Und dann kommt, wenn wir in der Wissenschaft wirklich den Goldstandard anwenden, das Ganze nochmal mit Hormonanalysen zu verifizieren. Und das sind entweder Serumblutanalysen oder tatsächlich Speichelblutanalysen. Und das ist so aktuell der Goldstandard. Und wenn wir allein schon überdenken, was das erstens an Aufwand für die Probandinnen ist, aber zusätzlich an Aufwand finanziell, da macht es das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Methoden, die man natürlich auch irgendwie zu Hause anwenden kann, bekannt aus der natürlichen Familienplanung, die dann eben auch noch den Zervixschleim beobachten oder so einen Temperaturanstieg. Aber auch das ist natürlich so, ja, hat eine gewisse Fehleranfälligkeit. Weil wir da einfach auch, wenn man zum Beispiel die Temperatur über ein Fieberthermometer oder über, inzwischen gibt es ja diese ganz tollen Gadgets am Finger misst, dann sind die natürlich auch super anfällig für zum Beispiel auch so Alkoholkonsum oder auch, ja, wie Fieberinfekte und nicht super genau. Es gibt tatsächlich ein Tool, was es inzwischen intravaginal misst. Das ist relativ zuverlässig, kostet natürlich auch wieder ein bisschen. Und das ist natürlich ein großer Faktor, der da eben auch mit reinspielt. Und diese Zervixschleimbeobachtung, die braucht eben auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die braucht einfach auch Erfahrung, dass man das dann irgendwann valide feststellen kann.
Also fürchterlich, ja, ich glaube, das war jetzt sehr gut dargestellt, wie aufwendig das wirklich für alle Beteiligten ja ist. Also so, Sie haben es schon gesagt, für die Frauen selbst, aber natürlich auch für diejenigen, die die Daten erfassen wollen. Und jetzt würde ich mal wirklich so komplett reingehen, Zyklus und Sport, wie wird es denn beeinflusst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben einen regelmäßigen Zyklus, da habe ich jetzt auch keine Unregelmäßigkeiten, auch keine kleinen. Wie lassen sich die Phasen so ungefähr übertragen? Also was bedeutet das für meine körperliche Fitness, für meine Verletzungsanfälligkeit, aber vielleicht auch für meine Leistungsfähigkeit, die einzelnen Zyklusphasen?
Also grundsätzlich unterteilen wir, also kann man den Zyklus in mehrere Phasen unterteilen. Ich glaube, die einfachste Unterteilung ist tatsächlich die Follikelphase und die Lutealphase, die durch den Eisprung getrennt werden. Aber auch da, je nach Definition, kann man dann auch nochmal eine frühe Follikelphase unterscheiden, eine späte Follikelphase, eine frühe Lutealphase, eine mittlere und eine späte Lutealphase. Also dann haben wir teilweise schon 6 Phasen. Das macht es natürlich dann auch nicht einfacher. Ja, das ist super spannend, weil wir da auf einerseits zumindest was die Leistungsfähigkeit unterscheiden, das, was Sportlerinnen subjektiv berichten, also wie sie sich fühlen Und dann auf der einen Seite das, was wir objektiv messen können. Und dort sind tatsächlich in den letzten Jahren relativ gute Reviews erschienen, also die mehrere Studien ja zusammenfassen und Meta-Analysen. Und was eben rausgekommen ist, ist tatsächlich, dass bei dieser subjektiven Leistungsfähigkeit tatsächlich zwischen, je nach Studiendesign, zwischen 2% und alle Frauen sagen, dass sie sich negativ zu irgendwelchen Phasen im Zyklus beeinflusst fühlen. Und das ist schon, ja, das ist eine relativ große Menge. Und über alle Studien hinweg ist es so, muss man sagen, jede zweite Frau. Mhm. Und ich glaube, da kann jede Person in sich selber mal reinhören, wie es ihr so selber damit geht. Und wahrscheinlich wird man Leute kennen, denen ist das eigentlich relativ wurscht, was gerade los ist. Die sind relativ konstant und andere, die merken das irgendwie stärker. Und betrachtet man das Ganze jetzt zum Beispiel von der objektiven Seite, dann ist es super interessant zu sehen, dass wir da eigentlich nahezu keine Unterschiede sehen zwischen den Phasen.
Ach so.
Also auch da haben wir zwischen den Studien tatsächlich eine sehr große Variabilität. Und ja, was so eben so am häufigsten Vergleich wurde, wurde dann eben so diese frühe Follikelphase, also die Menstruationsphase mit eigentlich allen anderen Phasen. Man konnte da tatsächlich so minimale Leistungseinbußen in dieser frühen Follikelphase sehen. Aber das war tatsächlich jetzt nicht sonderlich groß, sodass die Autorinnen da eigentlich auch geschlussfolgert hatten, dass es klar im Leistungssport, wenn man sich überlegt, bei Olympischen Spielen sind dann vielleicht irgendwie, ich glaube, Emma Eicher jetzt mit irgendwie 400stel wurde irgendwie Zweite, Silber, Bronze, also ne, Silber, Gold, das ist super knapp beieinander. Dann sind natürlich diese minimalen Unterschiede extrem entscheidend, aber im ja in der Normalbevölkerung, wenn ich aber sportlich aktiv bin, dann ist es wahrscheinlich eher, kann man knapp sagen, vernachlässigbar auf Gruppenebene. Also Das ist wichtig zu sagen, sodass sie immer eigentlich alle Studien aktuell einen persönlichen, individualisierten Ansatz empfehlen. Und das ist tatsächlich, was jetzt auch neuere Forschungsergebnisse rausgefunden haben und was auch wir feststellen konnten in einer Studie, dass wir tatsächlich vor allem dann, wenn eben Frauen Symptome in ihrem Zyklus wahrnehmen, dass sich dann die Leistung verschlechtert. Und das ist auf der einen Seite total gut zu wissen, weil die Symptome sind dann doch irgendwie vielleicht leichter zu managen als ein Zyklus per se. Da haben wir aktuell nur irgendwie die Option, ich nehme irgendwie hormonelle Kontrazeptiva und manipuliere in dem Sinne meinen Zyklus oder ich gehe bewusst in eine Zyklusstörung, was ich niemandem raten würde, weil wir dann einfach ganz starke Konsequenzen für die Gesundheit haben.
Also ganz kurz an der Stelle eingehakt, Entschuldigung, bewusst in die Zyklusstörung gehen durch ein Übertraining, durch restriktives Essverhalten oder wie würde man sich da reinbegeben?
Genau, also das sind so oftmals die Mechanismen und oftmals sind es gar nicht so in Anführungszeichen mit Absicht, sondern es passiert tatsächlich auch unabsichtlich, dass man einfach auch vielleicht nicht weiß, was man durch die Energie zu sich braucht oder was man durch den Energieverbrauch eigentlich zu sich nehmen sollte. Die Ausdauersportlerinnen habe ich das Gefühl, dass die eigentlich, und das war jetzt auch so Konsensus eigentlich auf der Konferenz, dass Ausdauersportlerinnen meistens sehr, sehr gut wissen, was die an Energie verbrauchen und wann die inzwischen Energie zu sich nehmen sollen. Also da sind wir inzwischen, haben wir echt sehr cool ausgebildete Athletinnen, wenn hingegen wir in anderen Sportarten dass dieses Wissen eben nicht vorhanden haben. Und das ist natürlich dann, also es kann dann einfach auch passieren, dass man zum Beispiel einfach zu wenig isst oder nicht weiß, wann man richtig essen sollte. Und vielleicht ist auch unbewusst passiert, aber man das irgendwie so als positiven Side-Effekt eben sieht, dass man halt dann nicht mehr menstruiert, dass man vielleicht dann auch nicht mehr irgendwie mit der Menstruation, wenn im Wettkampf irgendwie zu tun haben muss. Das zumindest auch, was wir aus anderen Studien wissen, viele Sportlerinnen berichten und was aber drastische Folgen tatsächlich dann auch sowohl für die langfristige Leistungsentwicklung haben kann, aber natürlich auch für die Gesundheit. Wenn wir auch an so Knochengesundheit denken, aber auch viele weitere Aspekte, die in diesem RADS-Komplex, also diesem relativen Energiedefizit im Sport eben zusammengefasst sind. Und genau, das ist dann eben so oftmals so ein Punkt, wo man zumindest den Zyklus in dem Sinne verändern kann, weil man einfach nicht mehr häufiger menstruiert und dadurch vielleicht dann auch möglicherweise weniger Symptome hat, weil diese Symptome typischerweise so während der Menstruation auftreten, als auch, und da wären wir wieder bei Agnes Reich, in diesem prämenstruellen Fenster. Aber es gibt auch, und das ist super interessant und super wichtig zu wissen, dass es auch immer zu verschiedenen Phasen im Zyklus Symptome auftreten können. Also wir haben auch Frauen, die zum Beispiel den Eisprung extrem stark merken und auch währenddessen Symptome haben, wo man eigentlich sagen würde, so hey, eigentlich sollte es dir in Anführungszeichen heute doch super gehen. Und das ist krass individuell und deswegen macht das Ganze natürlich von wissenschaftlicher Seite umso schwieriger.
Und wenn ich jetzt das jetzt richtig verstanden habe, ist da auch keine gruppenmäßige allgemeingültige Empfehlung möglich von wegen, naja, du befindest dich jetzt gerade in deiner Eisprungphase, also jetzt wäre Krafttraining ist total mega oder prämenstruell jetzt schön langsam. So ganz für alle passen, tut das nicht.
Nee, auch wenn wir da tatsächlich sehen, dass da aktuell oft der Diskurs, zumindest sage ich mal in der Öffentlichkeit, eben da ist,
ja.
Dass irgendwie oftmals empfohlen wird, hier in der Phase sollst du das und das machen, mhm. in der und der Phase auf gar keinen Fall das und das. Ja, als seriöse Wissenschaftlerin muss ich einfach sagen, diese Evidenz haben wir nicht. Und das heißt, wir können es einfach nicht sagen. Aktuell sind so die Studien, auf dem diese Annahme zu diesem zyklusbasierten Training, und da sprechen wir lediglich über Krafttraining und lediglich mhm. über wann setzen wir die Reize, also von der Frequenz her. Wir haben dort aktuell 4 Studien weltweit. Und
das ist ja fast schon lächerlich. Von der Menge. Also
ja,
4 Studien ist natürlich quasi nichts, ne, an Evidenz.
Genau, und da jetzt von der Evidenz zu sprechen, das wäre eigentlich, muss man sagen, vermessen, zumal auch einige Studien einfach auch methodische Mängel haben. Das muss man einfach auch so klar anerkennen. Und neuere Studien, die sich jetzt dann zum Beispiel so im Kraftbereich auch so die Muskelproteinsynthese angeschaut haben in Verbindung mit Östrogen und Progesteron, die konnten da auch phasenabhängig keine Unterschiede finden. Also so dass dort muss man sagen, dass wir eigentlich keine Evidenz haben, was das angeht, zyklusgesteuert zu trainieren. Trotzdem ist es ja, oder wissen wir von den Studien, dass es natürlich super wichtig ist, auch auf den Körper zu hören. Und ich glaube, Agnes Reisch hat es super deutlich gemacht, dass sie inzwischen so ein Körperbewusstsein hat für sich, für ihren Zyklus, weiß, was ihr wann irgendwie gut tut und was ihr vielleicht auch wann nicht gut tut. Das auch so zu kommunizieren, das ist dann der nächste Step, was unfassbar wichtig ist und wo wir einfach auch Riesenpotenzial sehen, weil zumindest in Sport Deutschland aus eigenen Daten knapp 1/5 der Sportlerinnen mit ihren TrainerInnen über den Zyklus spricht. Bei den Trainern waren es so ein Ticken mehr, die zumindest gesagt haben, sie sprechen drüber.
Erschreckend also wenig, finde ich an der Stelle.
Ja.
1/5 ist ja fast nichts eigentlich.
Nee. Aber ich glaube, wenn man sich das überlegt, wir sprechen jetzt heute so offen über den Zyklus. Mhm. Ich glaube, vor einigen Jahren war das noch so unvorstellbar. Da war das eher so ein Thema, was man dann vielleicht mal irgendwie mit den engsten Freundinnen irgendwie besprochen hat. Aber jetzt, wo man irgendwie nicht so die öffentliche Aufmerksamkeit eben entsprechend hatte. Und auch da ist es dann eben wichtig, wenn wir Symptome haben oder wenn wir Frauen haben, die sagen, ey, heute geht nichts, heute fühle ich mich irgendwie von der Risikobereitschaft oder auch generell von der mentalen Seite nicht so gut, dann ist es total wichtig, dass sie auf ihren Körper hören und dann ist es auch total wichtig, das zu empowern und nicht dann irgendwie sagen so, ja, aber du hast dich jetzt irgendwie anders zu fühlen oder den anderen Frauen, ja, die fühlen sich nicht so, jetzt stell dich mal nicht so an, ne? Also das ist extrem wichtig, dass man dann Bewusstsein für den eigenen Körper schafft und dass man dann dieses Bewusstsein auch dementsprechend versucht zu artikulieren und selber herauszufinden, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Und auch da haben wir leider aktuell, so leid es mir tut, kein Rezept, wo wir sagen können, das mach jetzt in der Phase und das mach auf gar keinen Fall. Das wäre einfach unseriös, muss man einfach klar sagen.
Ja, total. Also da gehen wir auch komplett mit, denke ich, hier komplett im Team und bei der Apothekenumschau natürlich auch. Das ist ja auch was wert, wenn ich evidenzbasiert sagen kann, da gibt es keine Empfehlung so overall für alle passend, sondern die Empfehlung ist ja dann viel eher ganz individuell hinschauen, vielleicht ein Zyklustagebuch, ein Symptomtagebuch, ein Leistungstagebuch, was auch immer man da dokumentieren kann, führen und für sich selber rausfinden. Ah, alles klar. Also ich habe es tatsächlich bei mir selbst schon ein bisschen rausgefunden. Ich gehe gerne und regelmäßig zum Sport. Ich bin auch lieber jemand, der dann alleine, ich gehe dann laufen oder ich mache Krafttraining oder sowas. Und ich habe versucht, darauf zu achten, wie ist das bei meiner Periode? Und habe genau das festgestellt, was Sie gesagt haben. Nämlich prämenstruell bin ich nicht diejenige, die sich dann verkriecht und sagt, oh nee, ich mag jetzt nicht. Da ist mein Aggressionspotenzial auch ein bisschen höher zugegebenermaßen. Und das fließt dann in die Bewegung. Also da geht alle Energie. Wie geht in diese Bewegung rein? Ich kenne das schon und eigentlich ist das auch eine ganz gute Lösung für alle Beteiligten. Aber es ist natürlich, es geht konträr zu diesem üblichen, naja, da will man sich vielleicht eher schonen.
Auf jeden Fall und also vielleicht auch das, zumindest da haben wir Evidenz, dass es zumindest auch Studien gibt, die sagen, dass Sport vielleicht auch bei so Symptomen helfen kann.
Mhm.
Und da haben wir aber jetzt nicht nur, sag ich, den einen Sport, sondern das war in einer Kohorte, wo sie verschiedene Sportarten probiert haben, wo sie einerseits gesagt haben, so bleib in deiner Sportart, mach den Sport, mach irgendwie Yoga, mach irgendwie progressive Muskelrelaxation, mach gar nichts und also ja gar nicht als Kontrollgruppe.
Mhm.
Und da war tatsächlich das Hauptergebnis eigentlich, dass alles besser war, als gar nichts zu tun. Aber dass man jetzt nicht klar sagen konnte, du musst unbedingt den Sport machen oder du musst unbedingt Atemübungen machen oder Yoga, sondern das ist egal, aber was man gemacht hat, das aber alles tatsächlich sich besser ausgewirkt hat auf so Symptome. Und das muss man einfach dann für sich herausfinden, was tut mir gut, was tut mir heute nicht gut. Und für die einen ist es dann vielleicht irgendwie ein 5-Kilometer-Lauf, wo man einfach alles rauslässt, wo man einfach sagt, okay, ich laufe jetzt vielleicht in Anführungszeichen in den Schmerz hinein oder laufe den Schmerz hinaus. Und das hilft mir. Für die anderen ist es dann vielleicht eher eine entspannte Yoga- oder Pilates-Einheit zu Hause. Und für die anderen ist es vielleicht einfach ein Spaziergang oder so. Und das ist total, ja, total wichtig und hilft auch, glaube ich, allen mehr, als wenn man dann im Training sich versucht zu fokussieren auf gewisse Zyklusphasen und so sagt, ich trainiere jetzt mal eine Woche pauschal nicht, weil da ja möglicherweise was schlecht sein könnte, was ja dann auch für die langfristige Trainingsentwicklung ein Faktor sein könnte. Mm.
Jetzt haben wir viel über so genau Leistung und Nichtleistung gesprochen. Gibt es denn auch Phasen, wo man sagt, also es war, glaube ich, so ein bisschen im Gespräch zur vergangenen Weltmeister-Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft so rum, da gab es ja vermehrt Kreuzbandrisse und da war, glaube ich, der Zyklus auch zumindest in der Diskussion. Gibt es da Ergebnisse zu, dass man sagen kann, ja, oder ist das da ähnlich individuell, dass man sagt, naja, da muss man gucken. Geht natürlich dann nur bei Frauen, die sich im Leistungssport bewegen. Okay, das ist keine gute Phase für, sagen wir mal, Belastung von Bändern oder derartiges.
Das ist ein super spannendes Thema, weil insbesondere das Thema Kreuzbandrisse sehr, sehr oft im Zusammenhang mit dem Zyklus betrachtet wird. Mhm. Wir haben auf der einen Seite Evidenz, dass klar, je nach Studienlage, Frauen ein 2- bis 8-fach höheres Risiko generell für Kreuzbandrisse haben als Männer, wo natürlich auch andere Faktoren mit reinspielen und ein Faktor eben unter anderem der Zyklus sein kann, weil das natürlich so ein Hauptunterschied eben auch ist zwischen Männern und Frauen. Aber meiner persönlichen Meinung nach und auch das, was wir wissenschaftlich rausgefunden haben, habe ich das Gefühl, dass dem in der ganzen Diskussion ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und oft ist dann heißt, ja, du bist halt in der Zyklusphase, na klar, verletzt du dich, bist selber schuld. Das ist dann oftmals eben, ich sag bewusst, in der Mitte des Zyklus, weil wir einfach auch da von den Methodiken her oftmals einfach nur so retrospektive Befragungen haben, so wann warst du ungefähr im Zyklus und wir eben auch keine Konfirmation des Eisprungs hatten. Deswegen würde ich mal sagen, so in der Zyklusmitte oder etwa. Aber wir tatsächlich in vielen Risikofaktoren auf neuromuskulärer Ebene keine zyklusphasenabhängigen Unterschiede sehen. Eine häufig zitierte Studie ist tatsächlich eine Studie, die sich dann so die Bändereigenschaft anschaut. Mhm. Man muss dort aber klar sagen, dass das Kreuzbänder von, ich sage es mal ganz provokativ gesagt, von nicht lebendigen Lebewesen sind, die dann in Östrogen gelegt wurden. Und diese Präparate sich dann angeschaut wurden und dadurch dann festgestellt haben, die sind jetzt irgendwie ein bisschen weicher und dadurch vermutlich anfälliger für Kreuzbandrisse. Und wenn wir das auf einer so einer Evidenzstufe anschauen, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr geringe Evidenz, die wir haben. Aber diese Studie ist so wahnsinnig häufig zitiert und auch in diesem kausalen Zusammenhang, dass wir da einfach irgendwie auch mal sagen, so ja klar, die Bänder sind weicher, natürlich verletzt du dich. Und wir haben aber ganz interessante Studien aus der Kognition, die tatsächlich auch feststellen, dass wir zum Beispiel um den Eisprung herum eine erhöhte Risikobereitschaft haben, was auch mit so einem Testosteron-Peak korreliert ist. Und man vielleicht sehen kann, dass Sportlerinnen zu solchen Phasen anders in Zweikämpfe gehen oder vielleicht noch aggressiver spielen und dadurch vielleicht in Situationen kommen, in denen sie zu anderen Phasen des Zyklus möglicherweise nicht kommen. Und um jetzt gerne nochmal die Klammer vielleicht auch weiterzumachen, sehen wir im Frauensport aber auch natürlich extreme Unterschiede, was so Professionalisierung angeht, was Trainingsausstattung angeht, was aber auch so dieses Trainingsalter angeht, was Krafttraining, also so präventive Faktoren angeht, sodass ich da inzwischen mal versuche, so den Fokus hinzulegen, weil ich finde, es ist mir oftmals ein bisschen zu einfach, dann zu sagen, ja, der Zyklus ist schuld, weil die Frage ist, was kann ich da machen? Gibt es Studien, die zumindest suggerieren, dass wenn junge Frauen dann die Pille nehmen, also insbesondere so 13- bis 16-jährige Mädchen, dass es dann vielleicht einen leicht protektiven Effekt haben könnte? Bewusst sehr vorsichtig dich formuliert, hat natürlich auch vielleicht andere Nebenwirkungen, die Pille einfach so zu nehmen. Also oder nicht nur hat vielleicht, sondern definitiv. Aber dann, wenn wir sehen, dass die Frauen eben älter werden, dann sehen wir diese Unterschiede eben nicht mehr. Und oftmals war so ein Thema, ja, dann nimm da die Pille, dann hast du dieses Risiko nicht. Ja, das kann nicht die Lösung sein und das ist sie auch rein wissenschaftlich gesehen von den Daten, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, eben nicht. Und Vielmehr ist es dann tatsächlich auch sowas wie, man investiert in die Strukturen, man investiert in den Frauensport, man investiert insbesondere in die Nachwuchsarbeit. Und das wäre dann eine viel, viel effektivere Kreuzbandrissprävention, als sich rein irgendwie dann den Zyklus anzuschauen und möglicherweise zu sagen, so, dann spielst du während der Phase halt nicht.
Ja, also wir dürfen viel breiter gerne gucken und denken. Wenn
auf
das
jeden Fall.
Jetzt hatten Sie gerade auch schon ein Thema ziemlich deutlich angesprochen, nämlich dieses Reinkommen von dieser Übergang, gerade auch eben von Mädchen, die noch keine Frauen sind, noch prämenstruell, in dem Sinne auch keinen Zyklus haben und vom Breitensport vielleicht auch langsam in den Profisport wechseln. Da habe ich aufgeschnappt, da gibt es auch nicht so wirklich, also da sind wir immer noch so ein bisschen, ganz tolles Wortspiel übrigens, was Sie am Anfang erwähnt haben, was war das? Shrink it and pink it, also einfach mal das, was wir von den Jungen wissen oder den Männern, übertragen auf die Mädchen bzw. Frauen und einfach anwenden. Ist das hier ein ähnliches Problem, was wir bei der Jugendförderung der Mädchen sehen?
Ich glaube, man muss auf der einen Seite sagen, insbesondere wenn wir im Fußball schauen, dann ist das wahnsinnig früh, wahnsinnig professionell, weil einfach unfassbare Mengen an Geld sind. Ich bin ja selber nicht im Fußball drin, aber was man zumindest so hört und liest, dass dann irgendwie schon 10-jährige, 12-jährige Kinder irgendwie Agenten haben und die Eltern in Anführungszeichen so die Geldscheine in den Augen sehen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach im Mädchenbereich nicht so. Und das spielt definitiv eine Rolle, dass dann bereits Jungs schon viel früher dieses professionelle Umfeld, also insbesondere auch im Fußball, kennenlernen. Und wir auf der einen Seite aber auch oftmals auch noch so Probleme haben wie gesellschaftliche Wahrnehmungen zum Beispiel, insbesondere wenn es irgendwie ums Krafttraining geht. Und spielt Social Media, spielt die Gesellschaft eine wahnsinnige Rolle, wenn wir insbesondere sehen, dass so Body Positivity natürlich ein Thema ist. Wir hatten jetzt seit Paris mit Ilona Mayhair eine wahnsinnige Vorreiterin, was eben dieses Strong and Beautiful angeht. Mhm. Und nicht nur, ich bin jetzt nur beautiful. Also auch das ist ein Thema. Und zusätzlich haben wir natürlich auch im Mädchenbereich in dem Alter Pubertät einen wahnsinnig hohen Dropout aus dem Sport. Und das ist natürlich definitiv ein Problem, wenn wir später ans die Breite eben auch anschauen wollen. Und zusätzlich haben wir während der Pubertät einfach auch wahnsinnige Herausforderungen, was so auch die Entwicklungsstände eben angeht, weil dann eben nicht nur das Alter eine Rolle spielt, sondern natürlich auch dieses biologische Alter. Also wie weit sind sie in der Pubertät vorgeschritten und wie sind da so die Zustände? Und da findet aktuell schon Umdenken statt, aber auch da haben wir, glaube ich, noch nach wie vor wahnsinniges Potenzial.
Potenzial ist insofern ein gutes Stichwort, weil ich mir noch aufgeschrieben habe, das war ein ganz interessanter Beitrag. Da ging es darum, wurde besprochen, dass Frauen inzwischen in vielen Disziplinen, gerade was die Ausdauer angeht, die Männerrekorde, muss man wirklich sagen, das sind Rekordhalter gewesen, die werden alle geknackt. Und da gibt es zig Beispiele, Ärmelkanal durchschwommen, viel schneller, Ultraläuferinnen, Rekorde geknackt. Also da braucht man gar nicht so viel suchen, da findet man sehr, sehr schnell Beispiele. Und meine Frage wäre, wenn wir mehr wissen, was wir ja hoffentlich dann in den nächsten 5 bis 10 bis 20 Jahren dann irgendwann mal tun, wenn die Studienlage viel besser ist als nur, wir haben 4 Studien weltweit zu Krafttraining, ist da noch Luft nach oben? Sind vielleicht Frauen bis jetzt, wurden die falsch beraten? Nämlich so, trainierst du halt durch und Periode erachten wir als nicht so wichtig. Wird das einen Unterschied machen noch?
Auf der einen Seite ist es, wir gucken in eine Glaskugel.
Ja, das ist jetzt ein bisschen gemein.
Definitiv. Also, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir da ein wahnsinniges Potenzial haben und dass wir da auf alle Fälle die Frauen auch noch besser machen können. Und man sieht die Länder, die viel in Frauensport investieren. Ich bin gerade hier, Australien ist ein Vorreiter da drin, auch Neuseeland, USA. Da sieht man auch teilweise, wie gut die Frauen bei Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen performen, dass sie dann auch für einen Großteil der Medaillen eben auch sorgen. Und wir haben auf der einen Seite auch, was wir im Fußball sehen, dass der Sport unfassbar athletisch wird, dass er unfassbar, von den Zahlen her, wir haben deutlich höhere Laufraten und alles und High-Intensity-Efforts. Also auch da ist natürlich ein wahnsinniges Potenzial drin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Frauen, die Mädchen vorbereiten auf diese Belastungen und da sind wir auch wieder bei Verletzungen. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass wir die nicht plötzlich ins kalte Wasser schmeißen und sagen, ich muss jetzt irgendwie noch Champions League spielen Mittwochabend und habt aber irgendwie parallel noch trotzdem Uni, duale Karriere. Das sind einfach wahnsinnige Herausforderungen. Aber ich denke trotzdem, wenn wir die Wissenschaft, also die wissenschaftliche Evidenz bekommen, den Zyklus auch berücksichtigen und uns mehr damit auseinandersetzen, dass wir auch viele Frauen eben empowern können. Sei es, dass wir junge Mädchen länger im Sport behalten können, dass wir dadurch vielleicht eine größere generell Masse an Sportlerinnen oder potenziellen Sportlerinnen haben. Auch das ist natürlich super wichtig auf dem Weg dann irgendwann in die Spitze, dass man überhaupt aus einem Talentepool auch auswählen kann und oder selektieren kann und nicht, dass man sagt, wir haben nur noch eine und die muss es jetzt irgendwie richten, was natürlich dann auch generell so diese Trainingsqualität erhöht. Aber was natürlich dann auch diese Aspekte nach der Karriere erhöht, insbesondere dann Kinderwunsch, Familienplanung, auch da sind wir inzwischen, was das angeht, ja, in manchen Verbänden, in manchen Ländern auch besser, dass es nicht nur heißt Kind oder Karriere, sondern dass es auch heißt Kind und Karriere. Also auch das sind Aspekte, die natürlich da eine Riesenrolle spielen. Und ich würde mir wünschen, dass es so ist. Ich werde auf alle Fälle oder wir werden von wissenschaftlicher Seite doch alles für tun und hoffen, dass es dann natürlich auch viele andere gibt, die sich dem Thema annehmen und da irgendwie Lust haben, das Ganze mit nach vorne zu bringen.
Das werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall journalistisch mitbegleiten, steht auf unseren Fahnen groß drauf. Und eventuell sprechen wir dann einfach nochmal in 5 Jahren, wie es inzwischen ausschaut, was sich da noch weiter getan hat. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nach der großen Konferenz aus Australien dann auch noch so lange mit uns über Zyklus und Sport zu sprechen. Es war ein super spannendes Gespräch, auch viele Dinge, die mir so noch nicht bewusst waren oder bekannt waren. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
So, das waren jetzt ganz, ganz viele Informationen, Neuigkeiten zum Thema Periode und Sport. Wenn ihr euch da noch mal mehr einlesen möchtet, dann haben wir natürlich verschiedenste Studien für euch rausgesucht zu dem Thema und in den Shownotes verlinkt. Genauso wie unsere Folge von The Sex Gap, auch genau zu dem Thema Sport und Periode. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann erinnere ich euch natürlich auch noch an die letzte Spezialfolge zum Thema Bewegung, die ihr nächsten Freitag hier hört. Und da soll es darum gehen, wie die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, auch ein bisschen mehr in Bewegung kommen. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, Mensch, da bewege ich mich doch genug, das ist eventuell eben dann doch die falsche Art der Bewegung. Und wie könnte man das alles besser machen? Hört da auf jeden Fall rein.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.